WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Philipp Anft.
Hallo zusammen. Ich lag gestern ziemlich lange wach, bevor ich schlafen konnte. Nicht nur wegen der grausamen Bilder aus Kiewer Vorstädten, sondern auch wegen der Wiederwahl von Viktor Orban. Mehr als die Hälfte der Ungarinnen und Ungarn haben einen Mann gewählt, der sich lange gewunden hat, bevor er den Krieg in der Ukraine überhaupt nur kritisiert hat. Und der in seiner Siegesrede gestern neben vielen anderen den ungarischen Präsidenten Selenskyj als Feind auflistet.
Dieser Sieg wird uns für den Rest unseres Lebens in Erinnerung bleiben, weil wir gegen die größte Übermacht kämpfen mussten, gegen die Linke zu Hause, gegen die internationale Linke, gegen Brüsseler Bürokraten, gegen das finanzstarke Soros-Imperium, gegen die internationalen Mainstream-Medien und am Ende sogar gegen den ukrainischen Präsidenten.
Diese Worte am Abend der Bilder aus Butscha, das ist sogar für Orban ein neues Maß an Zynismus und der Mann hat die Skala miterfunden. Das Ringen der deutschen Regierung mit dem Gasembargo, das kann einem an so einem Abend auch zynisch vorkommen, wenn auch auf einem anderen Niveau. Das Abwägen der wirtschaftlichen Folgen ist wichtig, aber richtig fühlt es sich nicht an, oder? Lars Klingbeil von der SPD?
Es ist nicht nur die Frage der Industrie, es ist auch die Frage des Zusammenhalts, es ist die Frage, was macht das mit diesem Land, und es sei auch die Frage erlaubt, ich weiß nicht, die einfachste Frage an diesem Tag, es sei die Frage erlaubt, ob ein Gasembargo dazu führt, dass Putin wirklich diesen Krieg stoppt.
Vermutlich nicht direkt, aber deswegen wird es noch lange nicht moralisch, weiter beim Aggressor Gas zu kaufen. Deutschland gilt in der EU jetzt schon als Bremser bei den Sanktionen gegen Russland. Und Olaf Scholz muss aufpassen, dass er beim nächsten EU-Gipfel nicht von der falschen Seite Beifall bekommt. Von Viktor Orban nämlich.
Bitte beachten Sie, WDR 5 Politikum setzt Meinungen in hoher Konzentration frei. Gelegentlich kann es zu mentalem Juckreiz kommen.
Auch wenn es im Moment schwerfällt, den Blick abzuwenden vom Krieg in der Ukraine, wir haben da noch eine Kleinigkeit vor uns, und zwar die Rettung unserer Lebensgrundlagen. Der Weltklimarat hat heute den dritten Teil des neuen Klimaberichts vorgelegt und natürlich wird mehr Anstrengung gefordert, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Es gibt Frauen, die sich für eine sehr drastische Art des Klimaschutzes entschieden haben.
Den wichtigsten individuellen Beitrag, den ich zum Umweltschutz leisten kann, ist der Verzicht eben auf Nachkommen.
Der Verzicht auf ein Kind in einem Industrieland spart zweifellos große Mengen von CO2 ein. Und trotzdem ist das kein effizienter Klimaschutz, findet Bernward Gesang. Er ist Philosophieprofessor an der Uni Mannheim. Und ich habe ihn heute gefragt, warum ist für ihn der Verzicht auf Nachwuchs keine sinnvolle Maßnahme?
Na, fangen wir erstmal damit an, was die Vertreter der Birth-Strike-Bewegung motiviert. Denn die sehen eben, dass jedes Kind eine ganze Generation Kette hinter sich herzieht. Also dessen Nachfahren emittieren ja auch. Und wenn ich ein Kind verhindere, kann ich also nicht nur dieses Kind und seine Emissionen, sondern auch dessen Nachfahren und so weiter verhindern. Und deshalb kommen Studien dazu zu sagen, wenn man ein Kind verhindert, verhindert man im Durchschnitt bis zu 50 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr.
Klingt erstmal logisch.
Ja, das ist also erstmal ein gutes Fundament. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, soll man es nicht tatsächlich als Forderung an sich stellen? Aber ich glaube eben, es gibt einen viel effizienteren Weg. Wenn das so ist, dass Kinder tatsächlich das meiste CO2 einsparen, dann kriegt man viel mehr Kinder eingespart, indem man für Geburtenkontrolle in der dritten Welt sich einsetzt und dorthin spendet, können sie viel mehr Kinder verhindern, als sie selber in die Welt setzen würden.
Okay, das heißt, sie setzen sich ein für mehr freiwillige Geburtenkontrolle im globalen Süden. Das ist effizienter, um Klimagase einzusparen, sagen sie. Jetzt produziert aber ein Deutscher über 8 Tonnen CO2 im Jahr, ein Mensch in Burkina Faso zum Beispiel nur 0,2 Tonnen. Da klingt es doch sinnvoller, bei uns anzufangen.
Ja, das ist völlig richtig. Wir sollten auch jetzt im Moment nicht nur an die Burkina Faso denken, sondern auch tatsächlich bei uns Bevölkerungspolitik betreiben und uns überlegen, ob wir die richtigen Anreize im System haben. Wir reizen ja jetzt zum Beispiel zum viele Kinder haben an und das sollten wir halt kurzfristig ändern. Trotzdem ist es richtig, dass auch in Burkina Faso nachholendes Wachstum stattfinden wird. Also die Kinder von heute sind die Emittenten von morgen, während wir in Zukunft weniger emittieren werden. Die Rollen werden also vertauscht werden, sodass es jetzt sinnvoll ist, sowohl bei uns wie in Burkina Faso anzufangen mit der Bevölkerungspolitik, können wir uns da am effektivsten bewegen.
Herr Gesang, ich habe aber trotzdem noch so ein kleines moralisches Problem. Also Geburtenkontrolle im globalen Süden, da geht für mich so ein bisschen die Kolonialismus-Warnlampe an, muss ich sagen. Also wir Industriestaaten sind ja für den Klimawandel zum größten Teil verantwortlich durch das, was wir ausgestoßen haben in der Geschichte. Und jetzt gehen wir nach unten in den globalen Süden und sagen, kriegt ihr bitte jetzt nicht mehr so viele Kinder?
Ja, wenn wir das so machen würden, würde es tatsächlich auch diesen Beigeschmack haben. Aber ich bin dafür, dass wir tatsächlich nur Anreize bieten. Also den Leuten, wenn sie wollen, bei ungewollten Schwangerschaften zum Beispiel helfen. Die Hälfte aller Schwangerschaften auf der Welt ist ungewollt und 60% davon werden dann unter großen Gesundheitsbelastungen abgetrieben, um da einen Riegel vorzuschieben und gleichzeitig die 40%, die zur Welt kommen, eventuell geringer zu halten, könnte man politische Mittel wählen, die sowohl für Armutsbekämpfung Sinn machen, wie für Bevölkerungswachstum. Also Bevölkerungswachstum bekämpft man ja dadurch, dass man Frauenrechte stärkt, Bildung stärkt und all das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich Armut und Bevölkerungswachstum, also Klimawandel. Und zudem ist es kein Zwang, den wir den Ländern dort angedeihen lassen, sondern wir sollten ihnen nur die Option geben, agieren zu können. Mhm.
Hinter dem Gedanken des Verzichts auf Nachwuchs, zum Beispiel bei dieser Birth-Strike-Bewegung, über die wir jetzt gesprochen haben, aber auch bei Menschen, die aufs Auto verzichten oder sich für vegane Ernährung entscheiden, da steckt ja das individuelle Bedürfnis, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Warum soll das falsch sein?
Es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht die effizienteste Art zu agieren. Wenn ich als Privatperson ohne politische Koordination handeln soll, habe ich die Verpflichtung, einfach nur die meisten Emissionen aus der Welt zu schaffen. Und da kann ich durch Spenden viel mehr bewirken als durch Verzicht bei meinem eigenen Konsum. Ich kann zum Beispiel, indem ich ein Jahr lang auf Fleisch verzichte, 450 Kilogramm CO2 sparen damit 650 Euro ein. Und diese 650 Euro eingesetzt für ein Projekt in der dritten Welt, was vernünftig gemonitort wird, spart bis zu 28.000 Kilogramm CO2 ein.
Das sagt Bernward Gesang, Philosophieprofessor von der Uni Mannheim. Er hat auch ein Buch geschrieben über den Umgang mit der Klimakrise, das heißt Mit kühlem Kopf. Vielen Dank fürs Gespräch im WDR 5 Politikum. Gerade haben wir philosophisch über das CO2-Sparen debattiert. Das ist natürlich wichtig, aber beeindruckt hat es den Klimawandel bislang nicht. Der schreitet voran und sorgt unter anderem dafür, dass unsere gefiederten Freunde immer früher Frühlingsgefühle kriegen. Die Politikum-Notiz von Martina Schulte.
Vögel im mittleren Westen der USA legen ihre Eier rund einen Monat früher als Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Zu diesem Schluss kommen Forscher, die eine 120 Jahre zurückreichende Vogeleisammlung im Chicago Field Museum studiert haben. Die Studie, die im Journal of Animal Ecology veröffentlicht wurde, beschäftigte sich mit den Vogeleiern von 72 Vogelarten, die in der Gegend um Chicago heimisch sind. Demnach legten diese Vogelarten ihre Eier in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts im Durchschnitt 25 Tage früher als ihre heute lebenden Verwandten. Vor allem bei den Zugvögeln verschob sich das Legeverhalten deutlich nach vorne. Als Ursache für den früheren Beginn der Brutsaison sehen die Wissenschaftler den Klimawandel. Kleine Veränderungen in der Temperatur hätten eine starke Auswirkung auf den Nistbeginn gehabt. Der Klimawandel hat die Lebensräume und die Futterquellen vieler Tiere stark verändert und damit auch die saisonalen Rhythmen vieler Arten. Vögel sind vor allem deshalb stark betroffen, weil sie untereinander um Insekten und Samen konkurrieren, die ihrerseits wegen des Klimawandels heute früher im Jahr aufkommen als vor 100 Jahren.
C'est le combat.
Wir kämpfen für Fortschritt, gegen das Ewiggestrige. Ein Kampf des Patriotismus und Europas gegen die Nationalisten.
Oh la la, was ist denn der Emmanuel so aufgeregt und pathetisch? Da werden ja wohl nicht Wahlen sein in Frankreich. Tatsächlich, am Sonntag steht die erste Runde an. Der Kampf um die Präsidentschaft hält unsere Nachbarn in Atem. Aber hier in NRW, eigentlich ja nur ein paar Kilometer weiter, da hat man gerade irgendwie anderes im Sinn. Martin Nusch mit der Politikum-Meinungsreportage.
Das ist ja Nachbarland. Wir fahren in Urlaub dahin.
Frankreich, ein Lieblingsland für viele, wichtiger EU-Partner von Deutschland. Nur was da momentan politisch so passiert, das weiß man nicht so richtig.
Nee, haben die Wahl wieder jetzt? Ist das so? Ach, sieh an. Nee, habe ich echt nicht mitgekriegt.
Ich stehe mit meinem Mikrofon vor dem Institut Français. Es kommen allerdings gerade keine Franzosen vorbei. Von den Kölner Passanten hat kaum jemand Ahnung, wer in Paris gerade zur Wahl fürs Präsidentenamt steht.
Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wer da rennt. Also.
Ich glaube, die Ukraine ist im Moment ein bisschen wichtiger als die Franzosen.
Oh, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Also was Frankreich angeht, nee, tut mir leid.
Über US-Wahlen wird in Deutschland wochenlang diskutiert. Da weiß man die Namen der Hunde der Kandidaten. Von der Wahlnacht auf allen Kanälen. Ganz zu schweigen. Macron dagegen und Le Pen, Zemmour, Mélenchon und die Dings, die kommen auf unseren Titelseiten und in den Nachrichten kaum vor.
Jeden Abend ist es entweder neue Updates zu Ukraine-Krieg, Inzidenzen steigen, Putin macht dies, Putin macht das, aber Frankreich, man kriegt da gar nichts mit eigentlich.
Dieser junge Mann studiert im Gebäude neben dem Institut Business.
Frankreich ist schon deutlich relevant, ist ja in meinen Augen der stärkste Bündnispartner Deutschlands. Also Frankreich hat ja auch eine dominante Rolle Europas, deswegen ist es schon wichtig, wer dort an die Macht kommt, weil Frankreich ja auch sehr viel Entscheidungskraft innerhalb Europa hat, neben Deutschland.
Man sollte also verdammt nochmal mehr wissen über das Thema, sagt auch der Nächste, der bei mir stehen bleibt.
Erstmal finde ich es dramatisch, wenn die Leute nicht mal wissen, dass in einem unserer größten Nachbarländer gewählt wird. Grundsätzlich finde ich, sollten wir uns vielleicht alle gerade bei den aktuellen politischen Weltgeschehnissen ein bisschen mehr damit beschäftigen, was so direkt vor unserer Haustür passiert.
Mehr Informationen durch die Medien wünschen sich einige. Ich mir auch, ehrlich gesagt. Immerhin ist die Achse Berlin-Paris immer schon der EU-Motor gewesen. Aber ich treffe auch ein paar richtige Auskenner. Hier, Wahlprognose Frankreich in 5 Sekunden.
Le Pen, Russland. Und dementsprechend wird Macron da bessere Karten haben.
Alles klar. Marine Le Pen hat sich oft als Putin-Freundin geäußert. Das kostet Stimmen. Amtsinhaber Macron liegt in den Umfragen vorn. Ich frage meinen Interviewpartner, ob er auf sowas spezialisiert ist. Er winkt ab.
Ich bin kein Frankreich-Spezialist. Ich suche da auch jetzt nicht explizit danach. Aber wenn man mal ein bisschen weiter runterscrollt und nicht nur auf die Schlagzeilen guckt, auch in den gängigen Internetportalen, dann findet man das auch.
Eigeninitiative. Super. Noch besser wäre es natürlich, wenn man nicht so weit runterscrollen müsste auf den gängigen Seiten, um Nachrichten zu finden über das Land, mit dem wir zum Beispiel über 2300 Städtepartnerschaften unterhalten. So viele wie mit keinem anderen Land.
Ich denke, dass der Macron bleibt, ne?
Ich denke auch. Aber sicher ist nichts, außer dass am Sonntag der erste Wahlgang ist und 2 Wochen später die Stichwahl. Und hoffentlich bis dahin ein bisschen mehr Platz in den Nachrichten und in unseren Köpfen für Frankreich und die Wahlen. Es geht uns was an und wir waren eigentlich schon mal weiter.
Ja, und auch Emmanuel Macron war schon mal weiter. In den neuesten Umfragen, da liegt er nur noch 5% vor der Rechtspopulistin Le Pen. Noch ein Grund, ein bisschen genauer hinzugucken. Viktor Orban ist mit großer Mehrheit wiedergewählt als Ministerpräsident von Ungarn, obwohl oder sogar weil er trotz Krieg gut Freund mit Putin bleiben will. In der EU allerdings, da wird's einsamer um ihn. Lange hat Orban ja gemeinsam mit Polen, Tschechien und der Slowakei gegen Brüssel rebelliert, mit dieser Visegrad-Connection. Da scheint's allerdings ziemlich vorbei zu sein. Der polnische Präsident Duda vor kurzem in Richtung Ungarns.
Aber jetzt angesichts hunderttausender Opfer in der Ukraine und der Bombardierung von Wohngebieten fällt es mir schwer, diese Haltung zu akzeptieren. Und zwar auch deswegen, weil diese Politik für Ungarn teuer wird. Sehr teuer.
Hier liegt eine Chance für die EU, die ungarische Regierung endgültig zu isolieren und die anderen Abtrünnigen wieder ins Boot zu holen. Viktor Orban jedenfalls, der wird sich bald entscheiden müssen zwischen Brüssel und Moskau. Kann sein, dass die Euphorie des Wahlsiegs sich darüber in Luft auflöst. Das war das WDR5-Politikum. Ich bin Philipp Anft. Tschüss.
WDR5.